Stegisch präsentieren. Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Episode 101, Spielfrei 101, Champions League Finale 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei 101, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ich bin extrem gehypt, Stefan, hallo.
Hallihallo, Alex.
Also, Allah, das neue Intro, es ist eigentlich zum Leiberl-Ohrreißen und gleich full ausgewirkt. Es ist Wahnsinn, sehr energetisch.
Wir haben uns ja komplett verändert. Wir haben mit unserem neuen Intro.
Neues Intro, neues Format, das erklären wir als erstes, weil bei Spielfrei 101 geht es ja ein bisschen um die Kürze. Und was kann sich eigentlich die Hörerinnen und Hörer jetzt von 101 erwarten, Stefan?
Na, wir haben gesagt, wir haben nicht immer so viel Zeit, die wir eigentlich abnehmen wollen, sprich, dass ihr immer eine Stunde zuhören müsst, was wir erzählen.
Genau.
Deshalb haben wir gesagt, ein Thema in aller Kürze, in aller Prägnanz, also so kurz und so prägnant ist, wie wir beide halt zusammenbringen. Und das ist Spielfrei 101.
Genau, und 101 deswegen, weil es aus dem amerikanischen Unisystem kommt, wo 101 eigentlich immer die Einführungsvorlesung ist. Und so ist es auch ein bisschen heute zu verstehen. Bei der 101. Episode von Spielfrei, die zufälligerweise dann einmal 101 startet und das Champions League Finale 2023 behandelt.
Aber bevor wir da noch kurz hinstarten, lieber Alex, wie ist es dir gegangen nach der 100. Episode?
Du meinst wegen dem ganzen Padauz, der sich so rundherum aufgebaut hat?
Ja,
es war ein Wahnsinn. Also ich bin auf keine Episode so oft angeredet worden wie auf die. Es hat mir selber noch keine Episode so großen Spaß gemacht wie die. Die ganzen Grußbotschaften, das Endergebnis, dort in der Gruppe zu sein, war wirklich ein Highlight-Tag. Gehört zu einem der schönsten Tage in meinem Leben, muss ich sagen.
Ja, wie ist dir gegangen? Ja, wunderbar. Also ich teile das wirklich. Es war ein Prachtwetter, eine Prachtepisode. Hat mir richtig großen Spaß gemacht. Für alle, die vielleicht sich gerade wundern, wovon redet ihr zwar? Ich bin da gerade zufällig reingestürzt in diesen Podcast. Der Alex und ich haben voriges Mal gemeinsam mit dem Robert, der aber leider nicht da war, Jubiläum gefeiert, unsere 100. Episode. Und das haben wir an keinem besseren Ort als an der Kurm in Graz zelebriert. Also, falls ihr noch nicht reingehört habt,
ja, es zahlt sich aus.
Es zahlt sich aus, aber es haben schon so viele reingehört. Aber solltet ihr noch nicht reingehört haben, hört doch rein.
Die Statistik sagt, glaube ich, dass jeder, der sich ein bisschen für Spielfrei interessiert, schon reingehört hat. Und ganz viele, die sich nicht interessieren. Es ist unerwartet viel Rubbel drumherum gewesen. Sehr cool, ja.
Gut, es gibt einen Champions-League-Sieger, lieber Alexander.
Jawohl, die Bournemouth Boys aus Manchester, aber nicht die Roten.
Nein, das, was wie heißt das schon? Was ewig wert wird,
Was lange währt, wird endlich gut.
Dankeschön.
Aha. Sky Blue ist der Himmel.
Ja, finally, oder?
Wahnsinn, ja. Eine super Partie, super Orgespiel. Wir werden gleich in alle Details drauf eingehen. Aber man muss schon sagen, Inter hat sich super verkauft. Also,
ich meine, du hast ja zu mir gesagt, lieber Stefan, vor der Partie hast du gesagt, das wird ein harter Kampf. Warum warst du so überzeugt davon, dass es ein harter Kampf wird?
Weil die Serie A meine zweitliebste Liga mittlerweile ist, die ich gern verfolge. Und Inter ist nicht Meister geworden. Ich glaube, sie sind nicht einmal Zweiter geworden. Aber Zweiter, doch, ja, 2002 mit 78 Punkten. Die haben richtig gut gespielt. Das war einfach Napoli, die noch viel sensationell besser waren. Aber mit der Art und Weise und auch mit den Punkten letztlich, die Inter geholt hat, wird man sehr oft einfach ein Meister, ja. Und ich habe mir die Ergebnisse angeschaut, weil im Vorfeld hat es ja auch geheißen, City wird ja noch mehr abschießen wie Real. Inter hat im ganzen Jahr keine 4 Tore gekriegt zum Beispiel, ja? In keiner einzigen Partie. Im Gegenteil, dafür haben sie ab und zu 6 geschossen. Also die sind vorne richtig stark. Da möchte ich eigentlich gleich auf was ganz Spezielles eingehen vom Trainer Inzaghi. Der macht etwas, was ich immer schon sage, was ein Taktikmittel sein müsste, was viel mehr Leute einsetzen sollten, was aber echt von ihm nur gut kennen, dass seine Spieler eine gewisse Anzahl von Minuten kriegen und sie innerhalb von denen auspowern müssen. Also klassisch, der Dzeko wird normalerweise, wenn alle fit sind, zur 60. Minute ausgewechselt. Immer. Und dann kommt immer der Lukaku. Der spielt 30 Minuten. Und so macht er seine Wechsel eigentlich immer oder sehr, sehr oft wirklich von der Kondition der Spieler abhängig, weil er ihnen ja so sagt, im Vorfeld schon, du hast heute 55 Minuten, du hast heute 75 Minuten. Das finde ich spannend, ja.
Es war... Die handelnden Protagonisten, die du gerade angesprochen hast, die waren ja auch alle mit am Start und gerade letzt genannter, der Romelu Lukaku hat ja, er hätte nochmal viel dazu beitragen können, dass es vielleicht sogar noch weitergegangen wäre. Aber ich glaube, Ich weiß nicht, ob City damit gerechnet hat, dass es so schwer wird. Ich glaube schon, dass sie gedacht haben, gegen die Italiener zu spielen, gerade gegen eine Dreierketten, das ist ja was City in den letzten Monaten ja immer wieder ein bisschen sauer aufgestoßen hat, weil City hat sich ja, kann ich mich erinnern, gegen Brentford ja unter anderem oder auch gegen die Spurs, und die Spurs haben bei Weitem nicht gut gespielt in dieser Saison. Ja. Sie haben sich immer sehr, sehr schwer getan gegen Dreierketten und das war ja auch dieses Mal gegen Inter so. Und das heißt, selbst wenn du von vornherein schon weißt, dass du mit dem System kämpfen wirst, schaffst du dann offensichtlich trotzdem nicht, so, wie soll ich sagen, die so vorzubereiten, dass du dann doch wieder den Gegner überraschen
kannst. Aber der Guardiola hat echt viele Sachen richtig gemacht, für die er sonst oft kritisiert wird. Ich meine, ein Kritikpunkt am Guardiola, den ich sowieso nicht aushalte, ist, wenn man ihm taktische Experimente vorwirft, weil sie nicht aufgehen. Das mag schon sein, aber deswegen sind es halt auch Experimente und deswegen ist er auch dort, wo er ist. Er macht ja nicht irgendwas, sondern überlegt sich halt für jedes Spiel was Besonderes, wenn man so will. Außer er ist in einem Modus drin, wo sowieso alles funktioniert, so wie es bis jetzt halt heuer in der Saison teilweise so war. Aber gestern, Sonntag, Samstag, wie ich spiel war, hat man einfach richtig gut gesehen. Er hat wieder Kleinigkeit ausprobiert und ist dann draufgekommen, okay, das funktioniert nicht, und hat wieder Kleinigkeit umgestellt. Und das ist halt dieses In-Game-Coaching, das ist das, diese Plan Bs, und das ist das, was eine Mannschaft wie City von den One-Trick-Ponys, wie wir ihn immer nennen, unterscheidet, weil die meisten Mannschaften sind ja nicht freiwillig One-Trick-Ponys, sondern da fällt es halt oft an der Qualität, vom Trainer, vom Kader, irgendwas passt immer nicht. Und bei City läuft halt richtig viel zusammen. Und was mir schon aufgefallen ist zum Beispiel, er hat, es glaube ich, eine der ersten Partien in der ganzen Saison, wo der Diaz und der Stones gespielt haben, gleichzeitig. Das gab es eigentlich nicht so oft. Ja. Also er hat versucht schon auf diese zwei Stürmer einzugehen und alles ein bisschen umzudrehen. Und dann funktioniert das in der ersten Halbzeit überhaupt nicht. Also City ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen und der Guardiola hat eigentlich schon ein bisschen Glück gehabt, dass das Inter das Pressing nur so zaghaft betrieben hat, weil es war sehr, sehr erfolgreich, was sie gemacht haben. Ja. Und dann kommt er in der zweiten Halbzeit drauf, okay, ich muss wieder was machen, was ich früher mal gemacht habe. Ich muss schauen, dass ich diese Raute im Mittelfeld wieder spiele. Also nicht so, wie sie jetzt in der österreichischen Bundesliga aufgespielt wird, sondern eine halt, wo man wirklich offensiv denkt. Das heißt, die zwei Seiten Außenbahnspieler sind schon sehr weit draußen und du hast wieder nicht diese klassischen zwei Sechser, die er jetzt immer gehabt hat, wo der Stones von der Verteidigung mit vorgegangen ist und den zweiten Sechser nicht mehr einen Rodri gespielt hat, sondern der Rodri hat das allein gespielt und dafür sind die anderen weiter vorgegangen und zuerst der De Bruyne und nachher halt der Foden. Und das ist natürlich das Nächste, was passiert, der Wahnsinn ist. Kevin De Bruyne verletzt sich, auf das werden wir auch noch genauer eingehen. Und dann kommt halt der Phil Foden einer. Und die Qualität, wer hat das sonst nicht? Das ist natürlich ein Wahnsinn. Ja.
Und trotzdem spricht jeder, du hast den Namen auch schon kurz erwähnt, von John Stones.
Ja.
Der ja in den letzten Monaten ja offensichtlich nochmal die Wiedergeburt schlechthin erlebt hat. War ja ein sehr, sehr früher Transfer von Guardiola. Und der ja komplett schon gehypt worden ist jetzt in Richtung, dem musst du eigentlich fast den Titelspieler der Saison geben. Mhm. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht so mitverfolgt gehabt, dass der so dominant auftritt, war aber sehr begeistert in den letzten Wochen von dem, was er gespielt hat. Und er hat sogar dann, ist er dann plötzlich in der zweiten Halbzeit gegen Inter ja plötzlich als Rechtsverteidiger dann aufgelaufen. Der hat dann zwischendurch Sechser gespielt, dann hat er am Anfang von der Partie der Achter gespielt, ja, und so weiter. Kommt eigentlich damals verpflichtet von Everton als Innenverteidiger.
Ja.
Und da sieht man ja auch wieder mal, was oft einmal Guardiola mit den Spielern auch macht, wie er in, ja, in seinem extrem dynamischen System, das er dann aufgestellt hat.
Was er mit ihnen macht und was es natürlich für uns auch leichter macht, ist, wie du richtig sagst, ich glaube, die meisten ist es so gegangen, dass der Stones jetzt nicht extra aufgefallen ist, vor allem natürlich auch ob der Präsenz vor allem De Bruyne und am Haaland, die halt auch sensationelle Saisonen gespielt haben. Aber du musst dich dann halt wirklich mit dieser Taktik auseinandersetzen, du musst Leute, die das wesentlich besser wissen als wir, das ein bisschen erklären lassen, das nachvollziehen und dann auf die Spiele schauen und dann kommst du drauf, ah ja, schau mal, der Stones spielt eine ganz neue Position, er spielt rechtester Innenverteidiger, der im Offensivfußball aber immer auf die Sechserposition vorrückt und das ist ja besonders, weil das gibt es eigentlich so noch gar nicht, diese Position. Ja.
Vielleicht gehen wir es nochmal chronologisch durch.
Ja.
Also du hast ja schon mal vieles angesprochen, wir sind ja kurz vorm Torknick, meine ich, gehen wir nochmal ganz an den Start. Wie warst denn du zufrieden mit der Kick-Off-Show eigentlich?
Da bin ich jetzt gespannt, was du sagst, weil ich bin um 8:55 vom Fernseher gekommen und habe die Kick-Off-Show nicht gesehen.
Okay, erstens einmal ist mir gar nicht bewusst worden, wie groß diese Kick-Off-Show mittlerweile inszeniert wird. Also das hat ja wirklich schon Super Bowl-Vibes.
Ja, ich habe ein paar Fotos.
Mit eigenen Einblendungen und so weiter. Ja. Und ich habe dann echt erstaunt festgestellt, wie weit entfernt ich mittlerweile bin von dem, was heutzutage angesagt ist. Weil ich bin so da gesessen auf meiner Couch und habe mir gedacht, wer ist Anita? Die war eine der beiden Protagonisten, Protagonistinnen. Und der zweite war dann der Burner Boy.
Ich habe mir gedacht, das sind die Burner Boys.
Wer ist Burner Boy?
Also Cowboy Group sozusagen.
Nein. Und dann so, Anita und Burner Boy, das ging irgendwie bei ganz am Frühshoppen. Bis ich dann draufgekommen bin, offensichtlich sind das zwei absolute Weltstars in der Szene. Die Anita offensichtlich hat 2022 ihren Durchbruch gehabt, ist eine Brasilianerin und hat offensichtlich zig Millionen Follower überall und genauso der Burner Boy. Mein Leben noch nie was gehört gehabt von dem Typen.
Ja.
Glaube ich, kommt aus Nigeria und dürfte aber ein Grammy gewonnen haben mittlerweile. Und ich bin so da gesessen und dachte, wow, Adelmann, du bist alt geworden, beziehungsweise du kriegst überhaupt nicht mehr mit, was passiert auf der Welt.
Ja, all das ist richtig, glaube ich. Ja. Alles gut da für mich. Aber deswegen beschäftigen wir uns ja nach wie vor im Fußball-Intensiv.
Aber es war gut.
Damit wir was mitkriegen.
Ja, aber es war gut.
Ja?
Weil oftmals finde ich diese Dings, also das war einfach nur Musik von zwei Weltstars, die ich gelernt habe, die Weltstars sind.
Mhm.
Aber es war ganz gut. Also, ja. War eine gute Show.
Ja.
Ich meine, es ist wahnsinnig, wie durchamerikanisiert es mittlerweile ist, aber ja.
Das aber zeitlich viel besser da, weil Super Bowl Halftime Show, die wäre um 3 Uhr der Früh irgendwann, da ist natürlich so eine Show vor dem Champions League Ankick wesentlich angenehmer für uns,
ja.
Alte Haudegen.
Und apropos alte Haudegen, ein alter Haudegen ist auf der Tribüne gesessen,
jawohl.
Und zwar erst zum zweiten Mal, seit er Manchester City gekauft hat, und zwar der Scheich Mansour.
Aha.
Das war mir nämlich auch nicht bewusst, dass der seit er 2008 den Verein gekauft hat, davor erst einmal im Stadion war. Also ich glaube, dass die Info stimmt. Ich habe das nochmal nachgelesen, ich habe das wirklich so gelesen, dass er echt zum zweiten Mal erst das Spiel angeschaut hat von dem Club.
Mir kommt vor, man kann es ja da halt auch nicht recht machen, weil wenn so ein Präsident à la Kartnick ist, der dann die Spieler schon fast aufstellt, passt es nicht. Wenn es ein Präsident ist, der sagt, hands off, die Experten, die ich da am Frühgeld gekauft habe, die werden schon wissen, was sie tun. Das passt auch nicht.
Naja, aber zwischen Hannes Kartnick auf der einen Seite und Scheich Mansour passt schon noch viel dazwischen, finde ich.
Ja, gut,
also in jeglicher Lebenslage, in jeglicher Hinsicht passt dort viel dazwischen.
Na gut, okay. Ja, es ist
auf jeden Fall, ja.
Es ist ungewöhnlich, fast so, als ob es nicht interessieren würde.
Wie wenn es nicht interessieren würde.
Oh.
Und wie wenn am kurz vor Schluss noch irgendwer seinen himmelblauen Schal umgehängt hätte. Aber ich habe spannend gefunden.
Was?
Aber auf jeden Fall, die Partie beginnt, Burner Boy ist wieder ins Burner Boy Stadion zurückgegangen und einer hat, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht, oder, um reinzukommen in die Partie.
Ja, also, ich weiß, auf wen du ansprichst. Ja. Es war ein Goalie, oder?
Ja, also mir kommt vor, Ederson war für die meisten hat das Spiel um 21 Uhr begonnen.
Ja.
Für ihn, glaube ich, erst so 21:20 oder 21:25. Bei den ersten 20 Minuten war er so ein bisschen teilnahmslos, finde ich fast.
Es war extrem komisch, weil eigentlich hat man ja im Vorfeld gesagt, okay, Ederson und Onana, das sind ungefähr die besten Goalies, die es so gibt, wenn es darum geht, mit dem Fuß mitzuspielen. Und beide waren da überhaupt nicht sattelfest. Ich glaube, man muss da auch schon den Faktor Novosität da ein bisschen bei Goalies nochmal vielleicht extra vorheben, weil es geht halt bei Goalies um mehr. Ja? Der kleinste Botzer im Mittelfeld ist oftmals nicht so schlimm wie der kleinste Botzer als Goalie. Ja? Und es könnte schon sein, dass diese besondere Anspannung ja da dazu geführt hat.
Aber selbst wenn du recht hast, dass beide vielleicht ein bisschen angespannt oder nervös waren, ich finde, Ederson hat einen Umgang mit Nervosität, der eher schon fast in die Lethargie oder Schlafmützigkeit eingefallen. Also der ist teilweise herumstolziert in seinem 16er, weil ich möchte, ob hallo, kann den irgendwie updaten ein bisschen kurz, dass der wach wird, der Typ.
Ja.
Weil was der teilweise an Böcken geschossen hat in einem Champions-League-Finale, ich meine, dafür war dann in der zweiten Halbzeit, hat er dann ein paar rausgeholt und hat quasi dann die Partie mitgewonnen für sein Team, aber lustig wird es gefunden.
Ja, als der IS Arsenal-Fan bin leid geplagt von Goalie-Völler in Champions-League-Finalen von
drin her. Apropos Leid geplagt.
Jawohl. Überleitungen sitzen schon, das sieht man.
Wie bitter ist es, wenn du zum zweiten Mal in einem Champions League-Finale verletzt ausgewechselt wirst?
Ich glaube, es geht nur deswegen, weil sie es gewonnen haben. Also eben der arme Kevin De Bruyne, wenn sie es wieder verloren hätten, glaube ich, das wäre echt furchtbar, furchtbar gewesen. Ja.
Also hin und wieder hat man schon das Gefühl, es gibt irgendeine zentrale Instanz, manche nennen es Gott oder was auch immer, keine Ahnung, der oder die echt einen Hang für Dramaturgie hat, dass du wirklich sagst, diesen unfassbaren Spieler, der eine Wahnsinnssaison hingelegt hat, nochmal ausscheiden zu lassen, nach was waren es denn, 20 Minuten oder was?
Ein bisschen mehr, oder über 30.
Okay. Aber es ist tragisch. Also wirklich, ich meine, du hast ja angesprochen vorher schon, du hast nämlich eine Kaderdichte, dann kommt halt auch viel Foden, aber trotzdem ist es schon sehr, sehr dramatisch.
Bei all dem, wo man immer sagt, Pep ist so guter Coach und City ist so ein super Team und so weiter, ja, aber eben auch, weil sie halt super aufgestellt sind in der Tiefe, weil es waren nur so viele Spieler auf der Ersatzbank, die richtig gut Fußball spielen könnten. Und wenn du dann Kevin De Bruyne ersetzen musst, dann ist das natürlich was Schwieriges. Wenn auf Phil Foden einer kommt, der bei so ziemlich jeder anderen Mannschaft absolutes Fixlevel hat, dann halten wir es aus. Und man muss dann ehrlich gesagt einfach sagen, vielleicht weil er davor eh schon angeschlagen war, City hat auch besser gespielt mit dem Foden.
Also ja, stimmt.
Definitiv besser, ja. Viel dynamischer.
Und das war ja dann vor allem ab der zweiten Halbzeit. Du hast ja gesagt, Guardiola hat dann Dinge umgestellt in der zweiten Halbzeit und plötzlich war die Dynamik ein bisschen anders, oder?
Genau, er hat von zwei Achter umgestellt auf so einen Zehner eher und dafür mit den anderen Mittelfeldspielern mehr am Flügel draußen gearbeitet, um das Ganze ein bisschen in die Breite zu ziehen. Und das hat ganz gut funktioniert. Also Inter hat man schon gemerkt, dass der Druck am Anfang von der zweiten Halbzeit war sehr, sehr hoch. Das Tor vom Rodri war ein sauberer Schuss, also hat er gut gesehen, aber auch ein bisschen glücklich, weil das war... Also generell muss man sagen, bei all dem, wie City gelobt wird, sie waren sehr, sehr glücklich. Ja? Also das Tor war glücklich, weil es aufgefischt war davor. Und dass der Lukaku später den Kopf wohl macht, war natürlich auch sehr, sehr glücklich. Oder dass sie da Ederson bei einem von seinen Bots nicht wirklich anpatzt. Ja? Sehr, sehr viel Glück auch dabei gewesen.
Aber wahrscheinlich genau das, was du eben nach dieser Saison halt auch noch brauchst, damit so wirklich dieses
Triple halt dann einfällt. Ich sagte ja der Guardiola selber einmal, dass es sehr, sehr hart ist, diesen Titel zu gewinnen, weil spielerisch gut zu sein, ist oftmals nicht allein ausreichend. Ja.
Jetzt macht Rodri das entscheidende Tor. Was für Rolle nimmt er ein in dieser Mannschaft aus deiner Sicht?
Ja, er ist wieder so ein Beispiel für einen unglaublich anpassungsbaren Spieler. Nicht? Also irgendwie spielen sie momentan, kommt man ja vor, mit 5 Defensive und 5 Offensive. Das ist so sehr Spiel. Und man darf nicht vergessen, der Rodri spielt im spanischen Nationalteam Innenverteidiger. Und der spielt aber eigentlich bei City den besten Sechser, den man sich so vorstellen kann. Also ja, schießt regelmäßig Tore, ist vielleicht auch genau das, was der Pep in früheren Teams oft nicht gehabt hat. Diesen einen dreckigen Spieler, der die Zweikämpfe nicht scheut, der ein bisschen provoziert, der ein bisschen Leute aus der Kontenance reißt. Also Wahnsinn, ja, wichtig. Es ist arg, wie viel besondere Spieler die Mannschaft hat, die jetzt nicht unbedingt Superstars sind. Mhm. Und der Rodri ist für mich kein Superstar und der ist trotzdem absolut besonderer Spieler. Mhm.
Und weil du besonderer Spieler sagst, also wer für mich halt wirklich in den letzten 2-3 Jahren herausgestochen ist, ist wirklich Ilkay Gündogan. Also ja. Was Gündogan macht hat, ich meine, jetzt erst vor kurzem im FA-Cup-Finale, wo er quasi die Partie allein gewonnen hat. Es ist unfassbar, was es immer wieder mal dieser Trainer auch schafft, aus diesem zweifelsohne vorhandenen riesengroßen Talent da auszuholen. Was der Typ, also die halten ihn ja für so schlau. Gündogan ist so schlau. Also
ich find, ja, das merkst du natürlich.
Also ich finde, der ist so ein reflektierter Mensch. Mhm. Und was der an Leistung abgerissen hat in den letzten Wochen und Monaten, das war unfassbar. Also der Allah tragt oft einmal so viel Last von dieser Mannschaft und bei ihm wirkt trotzdem immer alles ruhig und besonnen und mit Übersicht. Also ich finde, wenn du, wir haben ja immer wieder schon drüber gesprochen, über diese, wie essentiell es ist, dass du diese Stabilisatoren drinnen hast, egal in welcher Liga, sie haben halt nur unterschiedliche Qualitäten. Und natürlich ist ganz viel Story, liegt immer auf dem Kevin De Bruyne, auf dem Erling Haaland, auf ja, Jack Grealish, weil er einfach eine kultige Figur ist und so weiter. Mhm. Aber wenn du diese Achse hast, Rodri, Ilkay Gündogan, das ist halt höchste Qualität. Und vor allem, wahrscheinlich gerade in so einem Team von Pep Guardiola, wo System halt, was eine richtig große Rolle spielt, brauchst du halt Leute, die halt von 1000 Pässen 999 richtig gut spielen.
Umso spannender ist es, dass offenbar bei den Daten oder wie auch immer City das so entscheidet, rausgekommen ist, der Gündogan kriegt nur ein Jahresvertrag drauf, wenn er möchte, und wenn er nicht möchte, dann halt nicht. Mhm. Weil man möchte ein Spiel in der Form, das wird ein 2-Jahres-Vertrag oder mehr eigentlich eine Formsache sein, vor allem für jemanden, der so viel Geld hat wie City.
Ja, und vor allem hat er ja kein Alter, oder? Also der Ilkay Gündogan ist ja, glaube ich, 32 nur. Also der ist 32 Jahre alt, also das, dem, nur einen Einjahresvertrag zu geben und dann vielleicht sogar zu riskieren, dass der zu Arsenal geht, was ja auch gemutmaßt wird
oder
und so weiter.
Oder Barca natürlich, sofern ja. jemals wieder Spieler registrieren kann.
Genau, aber gerade zu sagen, du gehst wirklich, du lässt deinen Kapitän, der in den letzten Wochen Unfassbares geleistet hat, zu Arsenal gehen, muss ich so sagen, okay, dann ist diese Software, die sie da haben, um auszurechnen, wie lange kriegt wer einen Vertrag, schon äußerst, wie soll ich sagen, Fußball unromantisch, sagen wir mal so. Wenn es offensichtlich sagt, 32 Jahre alt wird, 33 im Oktober, dem geben wir keinen 2-Jahres-Vertrag mehr.
Aber was weiß man schon, weil was der Fußball natürlich einmal wieder gezeigt hat, ist, Spieler können wirklich von einer Saison auf die nächste komplett verschwinden, sie Aubameyang zum Beispiel. Ne?
Das stimmt natürlich.
Vielleicht
wobei
ist es einfach besser.
Da vielleicht die Reflexionsfähigkeit von einem Spieler oder von einem Menschen wieder reinkommt. Und ich glaube, da Ilkay Gündogan ist ein bisschen die Antithese zum vergoldeten Lamborghini vom Aubameyang.
Das mag glaube ich jetzt das einmal. Mag vielleicht sein. Wobei ich gehört habe, dass vor allem der Rodri nach wie vor irgendein Mittelklasse-Kleinwagen fährt.
Ja, ich glaube, das dürfte allgemein eine sehr, sehr humble Person sein. Also der hat, dürfte offensichtlich, wie ich mal gelesen habe, wie er noch in Villarreal gespielt hat, hat im Studentenheim gewohnt.
Okay.
Also ich glaube, dass der relativ, er verwendet keine Social Media.
Ja.
Oder ist er halt nicht präsent auf denen und hat lange Zeit im Studentenheim gelebt, obwohl er der Profikicker war. Mhm. Ich glaube, der dürfte relativ down to earth sein und das finde ich
also,
immer wieder
ganz angenehm. Mit wenig Social Media Präsenz und im Studentenheim leben bietet das ja eigentlich auch für spielfrei an. Aber das ist eine andere Geschichte. Kommen wir noch zu einer anderen Geschichte. Wir müssen ja ein bisschen über Inter reden.
Ja.
Wie schätzt denn du Inter ein? Das würde mich wirklich interessieren.
Naja, Inter allgemein, das war ein bisschen so diese Serie A Saison ja auch. Du hast nicht gewusst, was kannst du erwarten von den immer älter werdenden Inter-Spielern. Irgendwann jeder glaubt, Edin Dzeko, irgendwann muss vorbei sein einmal oder keine Ahnung, irgendwann gibt es den Einbruch. Und diese Trainer schaffen es immer wieder, und du hast ja eine wahnsinnig hohe Trainerqualität ja in der Serie A,
ja.
Die schaffen das so sehr mit einem Fußball, der schon zeitgemäß ist, aber jetzt nicht avantgardistisch ist, wie es in vielen anderen Spielen, aber so intelligent den Stiefel runterzuspielen, um wirklich da in der Champions League oder allgemein in Europa halt wirklich aufzuzeigen heuer. Und bei Inter ist es einfach so, man hat sie natürlich im Favoritenkreis gehabt für die Serie A.
Hm.
Gut, dass Napoli dann so aufgedreht hat, mit dem hat man nicht rechnen können. Der Verein insgesamt, glaube ich, stößt an gewisse Grenzen. Ich glaube, das ist allgemein so ein bisschen ein Serie A-Thema. Ich glaube, Inter wird immer, solange sie zusammen mit Inzaghi arbeiten, eine gute Rolle spielen in der Serie A. Inwieweit du strukturell angreifen kannst, Europa, ob das quasi heute ein bisschen eine Ausnahme war, weil der Weg war jetzt ja nicht der schwierigste, so ehrlich muss man auch sein.
Ja, klar.
Wenn du den Weg von City ins Finale anschaust und den Weg von Inter anschaust, war das schon wieder vielleicht auch nicht once in a lifetime, aber once in 10 Jahren vielleicht Chance, dass den Titel holen. Ich glaube, die Champions League, in der Champions League-Saison haben sie heuer mehr rausgeholt als überhaupt drinnen war in dem Verein. Irgendwann hat das ganze Dynamik angenommen, wie es dann gerade das geht, dass das Halbfinale gegen Milan gespielt haben und so weiter. Da, glaube ich, haben sie zum ersten Mal wirklich dran geglaubt, dass sie die Champions League gewinnen können. Mhm. Gerade diese erste Halbzeit im ersten Halbfinale gegen Milan, wo sie Milan an die Wand gespielt haben und wo es, glaube ich, 3-0 gestanden ist oder was auch immer nach 40 Minuten oder irgend sowas. Also da haben sie, glaube ich, das war so der erste Moment, wo, glaube ich, Fußball Europa glaubt hat, aha, die können ja vielleicht wirklich die Champions League gewinnen. Diese Saison, weil bis dorthin war es ja wirklich ein bisschen despektierlich, ja, Inter gegenüber. Am Simone Inzaghi despektierlich gegenüber zu sagen, Real gegen City ist eigentlich das Finale. Und es geht ja dann nur mehr darum, wer gewinnt dann gegen Inter im Finale, also im tatsächlichen Finale. Ne?
Ja.
Das war dann schon, also so, glaube ich, so blauäugig darf man nicht sein, dass man Italiener so abschreibt.
Und man hat gesagt, die Leistung von Inter war wesentlich besser.
Absolut, absolut. Und du siehst halt auch oft einmal, und das wieder ein bisschen anknüpfen an diese Ilkay Gündogan-Diskussion, warum gibst du so einen Spieler nur mehr einen A-Jahresvertrag, ja, dann geht er dann in die Serie A und spielt dort noch 4-5 Jahre großartig. Und es reicht ja oft einmal, um die weltbesten, vermeintlich weltbesten Stürmer oder was auch immer abzuschreiben.
Ja.
Wenn du dir anschaust, wie der Acerbi den Haaland observiert hat,
ja, was?
Die ganze Partie. Ja. Der Typ, der, glaube ich, 35, 36 Jahre alt ist,
komplett weg
von rasiert,
mit Depression und
ja, und rasiert einmal den Haaland einmal komplett weg.
Ja.
Also das. Wie soll ich sagen, was ich sympathisch finde an Inter ist, viele Karrieren, die vermeintlich vielleicht schon, keine Ahnung, dem Ende zugehen, erleben in einem gut geführten Inter nochmal eine richtige Blütezeit oder was auch immer.
Ja, die Gegenthese dazu ist leider der Lukaku, der war zwar nur kurz weg bei Chelsea, aber hat sich den gleichen Virus eingefangen mit Aubameyang, glaube ich. Voll.
Aber ja, also ich bin, wie gesagt, ich bin sehr angetan gewesen von dem, was Inter gespielt hat, auch im Finale, aber es war halt dann letztendlich, hat City geschafft, nicht nur die Qualität auf den Platz zu bringen, sondern dann halt auch noch mit der Qualität das Glück auf seine Seite zu holen.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Inter sich so gut verkauft hat, wie es irgendwie gegangen ist. Also wenn du anders spürst, man hat es bei Real gesehen, das kann echt böse enden. Arsenal hat wirklich ordentliche Watschen gekriegt gegen City. Und ja, Inter hat sich auf den Gegner richtig gut eingestellt und mit ein bisschen mehr Glück, es hat wirklich nicht viel gehört, hätten sie das auch gewinnen können oder zumindest in Verlängerung retten oder ins Elfmeter schießen. Ja.
Und es braucht hin und wieder dann wieder die Italiener, um den scheinbar unaufhaltbaren Pep Guardiola fast an den Rand einer Niederlage zu bringen.
Ja, ich meine, das Geheimrezept gegen City, das vielleicht gar nicht so geheim ist, ist halt trotzdem nicht einfach, das muss ich schon sagen, weil wie kann man gegen die Pressingmaschine City gut bestehen, indem man ballsicher ist und einen Ball halten kann. Mhm. Und beides ist natürlich extrem schwierig. Mhm. Es ist halt natürlich für einen Lukaku, einen Dzeko leichter Bälle zu halten oder für einen technisch sehr versierten Martinez mit dem Ball ein paar Meter zu machen, der schneller ist, der technisch gut ist, als für Durchschnittsspieler. Das brauchen wir nicht drin. Also es braucht natürlich schon auch dort diese besondere Qualität. Ja.
Also und die hast du halt bei Inter, die hast du auch im Mittelfeld, die hast du mit einem Brozovic. Brozovic macht keine Fehler.
Genau.
Also Brozovic ist, wie gesagt, den kannst du in die ärgste Bedrängnis bringen, wird er da den Ball irgendwie sauber noch wegbringen. Mhm. Und das stimmt, also da kämpft dann auch das System Manchester City dagegen.
Ja. Manchester City haben wir noch einen Spieler, den wir jetzt eigentlich nur ganz kurz mal erwähnt haben, der heißt Haaland.
Ja, die Frage ist, ich meine, der Typ ist, was ist er, 22, der wird noch viel lernen. Im Moment hat er so ein bisschen den Stempel drauf, bis Dezember zerschieße ich immer alles in der Liga, dann habe ich meistens dort schon den Tore-Rekord gebrochen, dann verletze ich mich irgendwann einmal, dann komme ich zurück, dann treffe ich wieder, aber zum Ende der Saison hin, keine Ahnung, geht ein bisschen die Luft aus oder was auch immer, weil was waren es, ein Tor in den letzten 8 Spielen oder irgend sowas. Ja. Bin gespannt, wie sich das fortsetzen wird in seiner Karriere. Hm. Weil im Moment ist es immer gefühlt so, nach 10 Spielen in der Saison hat er 20, 25 Tore. und die restliche Saison trifft er dann solide oder sehr, sehr gut.
Ja.
Aber klar, junger Mann ist 22 Jahre, der wird noch weiterentwickeln, wenn es immer heißt, Stürmer sind erst mit 29, 28, 29, 30 in ihrer Höchstform. Dann hat er sogar noch ein paar Jahre, um richtig, das ist natürlich Kritik auf sehr hohem Niveau, was er da spielt, aber es ist trotzdem enttäuschend dann, weil jeder erwartet sich von ihm, in so einer Partie musst jetzt, also sagst du jetzt sicher, dass du so wie Kylian Mbappé am Spüren Stempel aufdrucken kannst. Und das tut er halt wirklich nicht.
Das hat er nicht getan, aber er hat halt sehr mannschaftsdienlich
gemacht. Absolut. Weil
er hat natürlich das gemacht, für dessen wir auch geholt haben. Er ist brandgefährlich, das heißt, er muss wirklich gut deckt werden. Und er hat entsprechend viele Interspieler auf sich gezogen, als dass er dann halt doch einen Raum auch gemacht hat für das Tor vom Rodri. Ja. Also
und da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir gar nicht anmaßen, ihn jetzt das ja im Detail zu analysieren, weil das wird auch jeder gute Fußballtrainer oder jede gute Fußballtrainerin wird viel mehr auslesen aus dem Spiel von Erling Haaland, warum er großartiges Finale vielleicht sogar gespielt hat, ich weiß es nicht. Ich als einfacher Fußballfan, der sagt, okay, ich schaue auf die offensichtlichen Dinge, habe es ein bisschen enttäuschend gefunden, seine Performance.
Ja.
Wenn ich dran denke, in diesem neuen Messi-Ronaldo-Duell zwischen Mbappé und Haaland, hat da für mich der Mbappé ganz andere Final-Vibes oft einmal. Mir kommt vor, da ist jeder Moment gefährlich, den der zelebriert. Ich meine, gefährlich ist der Haaland auch immer.
Ja.
Aber es ist ein bisschen ein anderer Vibe. Also ich bin gespannt, wohin die Reise geht bei ihm da. Ja.
Gut, zum Abschluss noch, Stefan. Wird jetzt der City jedes Jahr als Triple holen? Ist das die Zeit der großen Dominanz oder üben wir uns wieder in Demut und tun gar nicht zu viel prognostizieren. Was glaubst du, was passiert?
Ach, natürlich prognostizieren wir, weil wie gesagt,
nur so. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr behauptet, dass man die nächsten Jahre immer um die 100 Punkte brauchen wird, um Meister in der Premier League zu werden. Ja, das stimmt nicht.
Okay. Und ich habe das damals auch absolut legitim gefunden,
muss
ich
sagen. Das war trotzdem falsch.
Ja, das war falsch. Nein, City hat jetzt was in den letzten 6 Jahren 5-mal die Meisterschaft gewonnen. Seit in den 7 Jahren, was der Guardiola jetzt da ist, 5-mal. In der Premier League wird es schon richtig schwierig. Mein nächstes Jahr wird spannend. wenn du sagst, okay, Arsenal entwickelt sich vielleicht nochmal weiter und United macht gute Dinge und Newcastle, also das werden schon wieder ein paar anklopfen. Mhm. Aber trotzdem ist die Dominanz in der Liga schon sehr beeindruckend. Also ja, sie können Premier League, sie können eben genau dieses, dann, wenn du noch zu Crystal Palace fahren musst, am 32. Spieltag auswärts, haben zu fahren, die drei Punkte und die ganzen Sachen. Also das schaffen sie. Mhm. Champions League ist immer eine Lotterie natürlich, da in die K.O.-Phase rein. Nur ich glaube, das war schon ein extremer Erweckungsmoment jetzt, das Spiel zu gewinnen. Also das kann für diesen ganzen Verein, dieses ganze Konglomerat da schon nochmal eine zweite Luft nochmal geben jetzt da. Mhm. Zu sagen, okay, wir haben endlich diesen Druck weg. Der Guardiola wird ja nochmal ganz anders auftreten jetzt da. Ja. Wenn er sagt, okay, ich habe das jetzt da endlich erreicht, dieses große Ziel, das wir uns vorgesetzt haben. Weil das hängt ihm ja seit den Bayern nach. Ne? Der hat es ja bei den Bayern leider für seine Verhältnisse nicht geschafft, die Champions League zu gewinnen. Ja. Also ich glaube, eine Dominanz zu sehen, weiß ich nicht, weil es werden andere wieder ganz viel Geld einstecken mit sehr, sehr guten Trainern. Mhm. Und für das ist die Champions League zu schwierig, weil Real hatte diese Dominanz ja auch gehabt, nicht nur, weil es immer nur die Besten waren. Sie waren einfach so finalreif und finalfit immer. Sie haben genau gewusst, was sie in einem Finale tun. Und das kannst du, glaube ich, nur erspielen und so weiter. Nein, also ich sehe jetzt nicht diese unfassbare Dominanz in Europa, in England, glaube ich, wird es weiterhin schwierig werden, sie zu biegen.
Fällt da ein Spieler ein, den du der City aktuell verstärken wird?
Nicht mit meinem Verstand oder mit meinem Verständnis von dem, was City tut. Weißt du, ich schaue nur auf oberflächliche Sachen, dass ich mir denke, okay, keine Ahnung.
Dafür lieben wir dich ja.
Halt. Nein, aber weißt du, zu sagen, gibt es noch stärkere Links aus als ein Jack Grealish? Ja, glaube ich. Auf der anderen Seite spielt er genau den Fußball, glaube ich, den Guardiola von ihm in der Situation erwartet und deswegen sind sie so gut.
Ja.
Also dieses deine Mannschaft ist, also deine Spieler müssen sich dem System unterordnen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so was Wesentliches. Deswegen, ich kenne die Spieler zu wenig, um zu sagen, wer noch besser reinpassen würde. Ja, okay. Individuell kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es bessere gibt. Okay. Ich bei immer glaube, dass es dass es bessere Spieler als John Stones gibt.
Ja, ich glaube, dieses ist auch ein bisschen lügen gestraft, ja.
Ja, genau, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl gehabt habe, also ich finde einen Jude Bellingham besser als einen John Stones.
Ja, gut.
Die Frage ist, funktioniert der Jude Bellingham bei Guardiola und bei City so gut? Ich weiß es nicht.
Mir fällt übrigens nur ein Spiel ein, du als Spurs-Fan darfst mir jetzt nicht erschlagen, aber ich glaube, der Harry Kane ist besser als der Alvarez.
Als Backup vom Haaland.
Ja, wenn 100 Millionen einfach wurscht sind.
Ja, ja. Nein, ich glaube, Harry Kane wird eher zu, keine Ahnung, Newcastle oder United gehen. Vermute ich jetzt einmal.
Wäre eine Möglichkeit, ja.
Vermute ich. Würde ihm vergonnen.
Ja. Gut, das war die erste Folge von Spielfrei 101 und insgesamt 100 erste Folge. Wir sind nächste Woche wieder mit einem regulären Schwerpunktthema da am Start. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Und schaltet es auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.